Ich muss mir mal angewöhnen, diese Intros vorher aufzunehmen. Damit wir das nicht immer live machen.
Ja, aber das kann ja jetzt die Intro sein.
Ja?
Ja, also, was ist denn ein Intro? Was macht ein gutes Intro aus?
Also, ein gutes Intro holt die HörerInnen ab. Das heißt, sie wissen, was sie erwartet heute in der Session, wer wir sind und warum wir das Ganze machen.
Abholen ist auch ein komisches Wort. Das heißt ja, wir wüssten, wo sie stehen. Aber jede Person steht doch wo ganz anders. Wie kann man mit einer Einführung, die 5 Sätze lang ist, jeden abholen? Mhm. Egal, ob es gerade morgens ist, abends, gestresst, entspannt, Nordpol, Sonne, mit Kind, ohne Kind. How is that possible?
Antizipieren, Nico. Lass mich einfach mal versuchen.
Generalisieren. Give it a go.
Ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid zum Podcast Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt mit mir, Daniel Rieber, und meinem Co-Founder, Freund und Mitcoach Dr. Nico Rönpagel. Und wir hoffen, es geht euch gut. Ihr seid an einem Ort, an dem es entspannt ist, an dem ihr euch ein bisschen zurücklehnen könnt und genießen könnt und die nächsten 45 bis 60 Minuten mit unseren Stimmen verbringt. Nico und ich treffen uns ungefähr einmal im Monat, um einfach so ein bisschen zu reflektieren als Unternehmensgründer für WeVolve, als Coaches und Trainer für Achtsamkeit und Führung und aber auch als Freunde, die auch hier und da mal was erleben, was nicht direkt mit der Arbeit zu tun hat. Und heute starten wir das Gespräch mit einer spannenden Frage. Nico, du bist in Mailand. Wie ist das Wetter?
Haha, tatsächlich. Seit heute Sonnenschein. Ich bin seit 2 Tagen hier und es hat geregnet die letzten 2 Tage. Ich bin echt im Regen angekommen. Es war, glaube ich, das erste Mal seit einem halben Jahr, dass es in Berlin, wo ich losgeflogen bin, doppelt so warm war wie hier. Und heute scheint die Sonne tatsächlich. Also ich konnte heute Morgen meine Meditation im Sonnenschein einnehmen als Vitamin-D-Dusche.
Ja, ich bin tatsächlich Zeuge geworden, nicht von deiner Meditation, aber von der Sonne. Wir haben ja heute Morgen schon einen kurzen Check-in gehabt. Ihr seid seit heute oder seit gestern in Mailand wieder nicht mehr in Zone Rot, heißt das, glaube ich, ne? Das heißt, es ist wieder ein bisschen lockerer.
Ja, wir können wieder rausgehen und Gelato essen und und es ist busy denn je auf der Straße hier. Ja, die ihr vielleicht jetzt im Hintergrund hört, ich weiß es nicht, wie viel rausgefiltert wird, aber zwischendurch könnte, falls ihr euch wundert, mal ein Presslufthammer kommen aus der Nachbarwohnung, die renoviert wird oder so. Also heute ist meine Qualität nicht ganz so professionell wie sonst. Eine Entschuldigung dafür.
Ich höre dich klar und deutlich und es geht bestimmt den anderen auch so. Du bist in Mailand gar nicht mal aus urlaubstechnischen Gründen, sondern deine Freundin ist dort und studiert dort. Und ihr co-workt zusammen, aber ihr sitzt gerade nicht im selben Zimmer, ne?
Jetzt gerade nicht, aber wir haben uns tatsächlich wie so ein kleines Büro 2 Schreibtische in den Raum reingestellt. Und das ist irgendwie auch ganz cool, so nebeneinander zu sitzen und wirklich so ein Gefühl von Fokus, Coworking zu haben. Mhm. Und meine Partnerin ist oder Freundin ist hier im Abschluss von ihrem Master, schreibt gerade an der Thesis. Und tatsächlich ist es so, die Uni ist direkt unten. Also ich sehe, ohne mich jetzt zu bewegen, ich bin hier im 8. Stock ganz oben im Gebäude, aber ich sehe schräg über die Straße dieses krasse Gebäude von der Bocconi-Universität. Das sieht aus wie so ein futuristisches Museum oder so. Aber, und sie ist seit Februar hier, sie war noch nie drin, weil alles geschlossen ist. Das heißt, wir haben diese Wohnung gegenüber von der Uni, aber ja, sind zu Hause im Homeoffice.
Ja, das ist abgefahren. Wenn ich an mein Studium denke, dann ist ja die 90%, die mir einfallen vom Studium, sind nicht die Inhalte, sondern irgendwelche Partys und auf dem Campus abhängen und also eher die sozialen Kontakte. Und das ist ja echt total eingeschränkt gerade, ne? Also ich denke auch häufig an Studierende, aber auch an Schüler Und meine Frau hat jetzt auch einen neuen Job angefangen und ja, fängt quasi den neuen Job an, ohne alle Mitarbeiter kennenzulernen. Also es gibt diesen Moment nicht, wo sie reinkommt und einmal winkt und allen Hallo sagt und guckt, wie ist die Stimmung, wer sitzt wo und dann mittags mit den Kollegen essen geht. Also echt eine verrückte Zeit.
Ja, ne? Wie kann so Bonding stattfinden im virtuellen Raum? Das ist ja noch mal was anderes, als wenn ich die Leute schon kenne, schon eine Beziehung habe. Aber wenn ich die nicht mal gerochen habe, überhaupt nicht weiß, wie die sich bewegen, ja, ich bin ja auch so ein körperlicher Typ, ich sehe auch viel und spüre Menschen einfach, indem ich sehe, wie sie zu Fuß gehen zum Beispiel. Wenn ich das alles überhaupt nicht habe, wie kann dann so eine Nähe, so ein Gruppengefühl, so ein Bonding stattfinden? Das haben wir durch die Evolution, glaube ich, nicht erfahren. Also, das ist, braucht nochmal extra Effort, dann Leuten zu vertrauen zum Beispiel.
Das ist es. Verrückt, verrückt, ja. Ich war ja letzte Woche beruflich in Portugal, wo wir gerade über Mailand und über das Reisen sprechen. Ich habe was ganz Verrücktes am Flughafen erlebt und das habe ich dir noch nicht erzählt und
Nee,
ich habe mir
hast du
gerade
nicht.
spontan überlegt, ich werde das am Ende des Podcasts erzählen.
Och, Daniel.
Cliffhanger nennt man sowas.
Ja, okay.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ist schon schöne Geschichte. Genau, aber vielleicht zu Portugal gerade. Ich war letzte Woche bei unserem gemeinsamen Freund Francisco Villanueva, guter
Yes.
Freund, großartiger Coach und Speaker. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge mit ihm gemacht, die ist leider nicht mehr online, aber ich werde ganz sicher demnächst auch mal wieder ein Gespräch mit ihm aufnehmen. Und mir hat es so gut getan, diese 5 Tage in der Sonne zu sein, aber auch mal so aus dem Alltäglichen raus. Und ich mag total dieses Konzept von Workation, also von ich bin an einem anderen Ort und ich habe auch ein bisschen anderen Alltag, also nicht so 9 Stunden durchpowern, aber ich habe auch richtig Bock dann was zu machen. Ich habe einen Artikel geschrieben, ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen, ich habe an 2 Projekten von uns gearbeitet, ich habe auch ein, 2 Telefonate tatsächlich geführt, aber es war so schön. In einem anderen Rhythmus und in einem anderen Ort und mit einem anderen Wetter mal so 5 Tage rauszukommen. Also, wow.
Ich bin auch ein Typ, ich muss zwischendurch einfach mal raus. Mir tun Routinen ganz gut, also ich komme damit klar, verglichen mit meiner Freundin, die eigentlich am liebsten jeden Tag eine neue Struktur hätte und Neues ausprobiert. Die wird nie beim Laufen gehen zweimal den gleichen Weg nehmen. Ja, und ich weiß so, yes, das ist mein Weg durch den Wald, mal ein bisschen Veränderung hier und da. Also insgesamt komme ich mit Struktur und so einer gewissen Monotonie auch klar. Aber ich brauche es auch einfach zwischendurch mal rauszukommen. Ja, ganz wichtig ist mir dann eben auch dann wirklich so eine Naturpackung und ein ganz neuer Ort. Und insofern ist das schon Luxus, das zwischendurch zu können, zu machen.
Das ist auch genau mein Gefühl gerade. Ich bin so ein Mensch, der seine Routinen und seine Struktur und seinen Alltag braucht und sehr zu schätzen weiß. Und wenn ich aber mal kurz rauszoome und wieder reinkomme, dann weiß ich es auch wieder mehr zu schätzen und habe auch wieder mehr Lust drauf. Und mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich die 5 Tage, die ich dort war, ich bin jeden Tag wie immer um 7 Uhr aufgestanden und habe meine einstündige Morgenmeditation gemacht. Man könnte natürlich jetzt auch einfach mal ausschlafen, aber mir hat es irgendwie richtig gut getan, meinen Rhythmus zu behalten und mir hat es gut getan, so eine auch an einem fremden Ort trotzdem diese Gewohnheit zu haben, dieses Bekannte. Ja, und ich bin sehr schnell dann dort angekommen und habe mich sehr schnell dort wohlgefühlt, was natürlich auch an dem Gastgeber lag und an dem Ort, aber ich glaube, dass das schon auch hilft, so eine Routine zu haben und so seinen Rhythmus.
Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, inwiefern das so ein Privileg ist, das auch zu machen. Was für vielleicht ethische Concerns da auch hinterstecken, gerade was Reisen angeht. Ja, das ist auch nicht so easy, das zu beantworten. Auch so, ich versuche ja, wie du weißt, so wenig wie möglich zu fliegen. Ja, und es gab Zeiten, da bin ich auch höchstens einmal im Jahr oder sogar noch viel seltener, manchmal 2, 3 Jahre am Stück nicht geflogen. Und habe wirklich innerhalb Deutschlands sowieso, aber dann auch leicht darüber hinaus nach Frankreich oder so versucht, alles mit der Bahn oder über andere Wege zu machen. Und jetzt bin ich einfach mal zack für eine Woche hierher, da kostet irgendwie ein Hin und Zurück kostet irgendwie 50, 60 Euro, ja. Und dann ist das Fahrradfahren ein Jahr in Berlin und kein Auto haben, ist dann schon wieder kompensiert sozusagen, ja. Also alles, was ich habe, kein Fleisch essen und Fahrradfahren, ne, zack, zweimal geflogen im Jahr und schon ist der Footprint wieder oben.
Ja. Ja. Lass uns da gern drüber sprechen, das ist mir tatsächlich auch ein Anliegen. Wir haben ja als Unternehmen von Anfang an gesagt, wir machen keine Flüge innerhalb von Deutschland. Ja, wir haben alle Sachen, die wir bisher gemacht haben, alle Workshops, haben wir mit der Bahn angefahren. Und meistens war es dann so, dass wir einen Tag vorher sogar angereist sind und vielleicht noch Termine gemacht haben oder einfach einen schönen Abend zu zweit. Aber dass wir wirklich das als Regel haben, dass wir keine unnötigen Flüge innerhalb von Deutschland machen. Und ich merke so, dass in meiner Brust auch zwei Herzen klopfen. Ne? Also das eine ist genau dieses, wir fliegen einfach viel zu viel und es ist so krass im letzten Jahr zu sehen, wie wenig von diesen Flügen eigentlich wirklich notwendig sind. Also ganz viele Unternehmen haben ja festgestellt, nur weil wir ein Büro in, weiß ich nicht, London haben, müssen wir ja gar nicht jede Woche darüber fliegen. Das kann man ja auch digital machen. Oder statt irgendwie, alle Geschäftsführer von allen Ländern in einem Ort zusammenkommen zu lassen, kann man auch einfach eine Online-Konferenz machen. Also ich glaube, dass es ganz, ganz viele Learnings gab. Ich habe vor einer Woche mit einem Beratungshaus gesprochen und die haben gesagt, Beratungshaus wie bisher wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben. Die werden nicht mehr ihre Mitarbeiter quasi immer vor Ort haben und jede Woche einfliegen und Hotel nehmen, sondern die haben einfach gelernt und festgestellt, auch die Kunden, dass es richtig gut funktioniert, wenn die Berater einfach digital verfügbar sind. Ja. Und das heißt, da ist ganz viel passiert und gleichzeitig merke ich aber auch, und das wurde mir letzte Woche auch bestätigt, es ist so ein Geschenk, dass wir in einer globalen Welt leben, dass es die Möglichkeit gibt, zu fliegen, und es inspiriert mich total, andere Kulturen kennenzulernen. Es inspiriert mich total, an anderen Orten zu sein. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich diese Möglichkeit habe. Und das versuche ich auch so ein bisschen auszubalancieren, auch jetzt im New Normal, weil meine Reiselust ist natürlich gerade enorm hoch. Ich könnte jetzt gerade schon für die nächsten 3 Jahre im Vorfeld buchen, irgendwie Bali, Thailand, Australien und sonst was. Genau, und da, ich glaube, ich persönlich will niemanden bewerten. Ich glaube, jeder sollte das für sich entscheiden. Aber ich versuche auch für mich, da noch bessere Balance zu finden, als es bisher der Fall war. Ich glaube schon, dass ich viele Dinge auch gemacht habe, wo es auch eine schöne Alternative gibt. Also zum Beispiel kann man mit dem Zug oder mit dem Auto auch an die Ostsee, Nordsee oder in die Alpen fahren oder nach Frankreich oder so. Das ist alles erreichbar. Ja.
Oder Nico einen Baumschulenweg besuchen in Berlin. Das ist ja für dich genau. Aus dem Prenzlauer Berg auch mal schon so eine Reise ins Grün. Ja. Ich meine, wir machen hier auch ein großes Fass auf, wenn wir um wirklich Sustainability und diese Dinge sprechen. Und hallo, so viel wie wir streamen und Zoom-Videos, verbraucht so krass viel Energie. Ja, das ist so umweltschädlich. Ich meine, es ist einfach so, egal wo man hinguckt, wir leben einfach in so einer Welt und Gesellschaft, wo uns einiges bewusst ist, aber eigentlich nur die Spitze von dem, was wir eigentlich verbrauchen und was wir der Welt antun. Ja? Und insofern geht es nicht darum, dass ich mein Gewissen reinwasche und sage, ja, ich esse kein Fleisch und fliege nur zweimal im Jahr oder so, weil es gibt tausend andere Dinge, die ich mache, wie ich konsumiere und Videostreame. Ja? Und gleichzeitig ist es dann wichtig, bewusste Entscheidungen, glaube ich, zu setzen. Ja. Und eben nicht naiv zu sein. Aber das sind einfach moralische Fragen oder ethische, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen in der Zeit, in der wir sind.
Ja. Welches Thema ich noch total spannend finde, ist das Thema Workation, weil wir ja jetzt auch gemeinsam für den Sommer was planen mit dem Team. Und ich mir schon ganz viele Gedanken darüber gemacht habe, wie wir sowas aufbauen. Also wie viel Struktur geben wir vor, wie viel Freiraum geben wir uns auch. Und Ich habe das jetzt für mich in der letzten Woche, irgendwie habe ich einen schönen Rhythmus gefunden, aber wir werden ja mit dem gesamten Team unterwegs sein, plus Freundin. Das heißt, es wird eine spannende Situation zu sein, wie wir dann gemeinsam entscheiden, wie viel Arbeit ist gut, wann arbeiten, wie viel ausruhen, wie kann man auch auf andere Rücksicht nehmen und so.
Ja, ich finde es total geil. Ich freue mich so, zusammen wegzufahren. Und wenn wir von Bonding sprechen, ja, wie wichtig es ist, auch zusammen die Erfahrung zu machen, in person zu sein, sogar an einem neuen Ort zu sein, einen Raum zu haben, wo wir uns rein entspannen können, in kreativen Flow gehen können, zusammen essen, sinnliche Dinge erleben, ja, ins Meer springen, ja, und so weiter.
Ja. Ja. Mein Gefühl ist, dass in so einer Zeit, in der man die meiste Zeit virtuell arbeitet und wir haben ja auch keinen Büroraum, wo wir uns jeden Tag oder einmal die Woche treffen, auch jetzt nach Corona, nur ein Coworking Space, finde ich es einfach so klasse, wenn man ein Wochenende oder vielleicht sogar mal 2 Wochen, wie wir es jetzt gerade planen, Zeit hat, wirklich miteinander zu verbringen, also sich auch privat kennenzulernen, auch über Dinge zu sprechen. Wir reden immer über diesen informellen Raum, der fehlt, ne? Also so über Dinge zu sprechen, die jetzt in so einem Weekly und einem Check-in einfach keinen Platz haben, sondern die dann einfach beim Wein am Abend mit Blick aufs Meer erst entstehen, diese Momente. Und da freue ich mich am meisten drauf. Also dieses noch mehr sich als Menschen begegnen, noch mehr über die Menschen kennenlernen und weniger im Business-Kontext sein, weniger über Inhalte sprechen.
Ja, kann ich nur so...
Große Sehnsucht.
Große Sehnsucht, kann ich so unterzeichnen, ist einfach wichtig.
Ja.
Ja. Und es schließt ja auch direkt an die Frage, hey, inwiefern können wir das verantworten, in dieser Zeit zu reisen? Und dann sogar zu sagen, hey, wir reisen mit 6 Leuten, wohin? Ja, und dass wir auch da abgewogen haben und gesagt haben, hey, wir möchten das machen und wir versuchen so vorsichtig wie möglich zu sein. Und es ist das einzige Mal, dass wir das als Team machen werden dieses Jahr. Ja. Und das ist uns wichtig und wir versuchen, dass es auch mit allen Richtlinien, und das muss mit allen Richtlinien übereinstimmen, sonst dürften wir ja so nicht reisen und uns das Haus mieten. Klar. Und so weiter. Aber die Entscheidung dann zu machen, das ist auch so ein Freiraum, den wir haben als kleines Unternehmen. Ja, wenn wir irgendwo eine riesen Corporate sind und die Mutter aus den USA sagt, hey, ihr dürft euch bis Dezember nicht sehen, full stop,
ja,
in Person. Das ist auch ein Vorteil, dass wir so klein sind und agil auch in dem Sinne solche Entscheidungen treffen zu können und dann vielleicht auch zack eine Woche vorher das nochmal umzulegen.
Genau, das ist einer der großen Vorteile. Und du hast ja eben auch darüber gesprochen, über Privilegien. Ja. Und ich glaube, dass das genau eines der Privilegien ist, die man als kleines Unternehmen oder als Selbstständiger hat. Das kommt aber auch in Verbindung mit ganz vielen Herausforderungen, ne? Weil wenn man nämlich dieses große Unternehmen in den USA ist, dann kann man auch in so einer Zeit von Corona irgendwie davon ausgehen, dass man weiter seinen Gehaltscheck monatlich bekommt und dass man die Ausrüstung bekommt, um von zu Hause zu arbeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt ein Moment, wo ich einfach dankbar bin, selbstständig zu sein, dankbar bin, dass wir ein kleines, flexibles Unternehmen sind. Und dann gibt es aber auch viele Momente, in denen ich denke, ah, okay, die großen Unternehmen haben aber auch Vorteile.
Sicher.
Genau, und eben habe ich mit einem dieser großen Unternehmen gesprochen, hatte ein Walk and Talk, ein schönes Telefonat. Und meine Ansprechpartnerin hat mir auch nochmal erzählt, wie herausfordernd das für die Mitarbeiter ist, dass sie haben jetzt bis September nochmal verlängert, Homeoffice, und sagten, dass die Mitarbeiter Mitarbeitenden ganz toll mitgemacht haben von Anfang an, dass die Moral irgendwie sehr hoch war, die Motivation, und dass sie aber jetzt an so einen Punkt kommen, wo die Leute einfach die Motivation nicht mehr haben. Und das ist was, wo wir auch eben gesprochen haben, was ich bei mir selber auch wahrnehmen kann. Es ist einfach richtig schwierig, nach einem Jahr und nach einem halben Jahr jetzt im Winter immer wieder zu sagen, okay, jetzt nochmal 4 Wochen, jetzt nochmal 4 Wochen, jetzt nochmal 4 Wochen. Ne? Also das ist echt, echt herausfordernd.
Ich habe das nicht nur hier erlebt, in dieser Zeit jetzt, der Corona-Zeit, diesem Kontext, sondern ich erinnere mich bei meinem PhD. Ja, ich hatte geplant, ich brauche 4 Jahre, ich habe so finanziell geplant, emotional, psychologisch, ich gebe das ab am 1. August 2013.
Ja.
Ja, und ich war on track und 2 Monate vorher hatte ich den ersten kompletten Draft fertig von meiner Doktorarbeit und habe es wollte es noch zum Proofreden lesen geben und habe mit meinen Supervisern gesprochen, die meinten, ja, oder sogar noch weniger als 2 Monate vorher, es war ganz knapp. Ich war echt schon so, boah, ich laufe auf dem Zahnfleisch, ich will das Ding abgeben, ich bin fertig, Geld ist alle etc. Und da haben die mir gesagt, nee, du musst nochmal so ein bisschen an deiner Frage drehen und dadurch eigentlich nochmal Theorie-Teil umschreiben, die Interviews nochmal ein bisschen anders analysieren, nochmal einen ganz anderen Twist, eine ganz andere Research-Question noch mit reinnehmen. Und ich so, what, das kann doch nicht sein. Yeah. Und das war echt so ein Schock. Also da habe ich so einmal im Extrem erlebt, wie sich das anfühlt, wenn ich mich auf was freue, plane und das wird so verlängert. Und ich hatte echt so, ja, meine Reserven einfach so eingeteilt gehabt. Ja, und dann, okay, woraus schöpfe ich denn jetzt? Es ist natürlich am Ende alles aufgegangen, wie das so ist im Leben. Aber, und ich habe dann ein halbes Jahr später abgegeben. Mhm. Aber das war fies. Ja. Es war eine Erfahrung, die in diese Richtung geht. Es wird einfach was aufgeschoben. Und nochmal.
Ja. Ja, da fallen mir auch viele, viele Situationen aus meinem Leben und von Freunden und Bekannten ein, die, wo man sich wirklich über einen längeren Zeitraum, wie du auch sagst, seine Ressourcen aufteilt. So wie wenn man einen Marathonlauf macht und du weißt irgendwie, wie viele Kilometer ist ein Marathon?
42, weiß nicht, 1, 2, 3, 400.
Sehr gut, Herr Doktor, sehr gut.
Ich bin den Berliner Marathon mal gelaufen,
Herr Ach, Rieber. Quatsch, bist du?
2002 mit 19.
Nein.
Frisch vom Abi, ja sicher.
Sehr schön. Ja, bist du denn bis zum Ende, oder?
Wie, klar bin ich bis zum Ende gelaufen.
Bist du überrascht über die Frage?
Ja, das war sogar so eine Spontanaktion. Ich hatte nicht trainiert, aber ich war einfach fit. Und dann ist der Papa von einer Freundin, die ich das Wochenende in Berlin besucht hatte, den mitgelaufen. Mhm. Und er meinte, hier, lauf doch mit. Und dann bin ich den einfach mal so mitgelaufen.
Ja. Und jetzt erinnere dich mal an den Moment, wo du die Zielgerade gesehen hast. Ja?
Dann noch mal,
mit der letzten Energie. Und dann kommt einer und sagt so, Herr Röhnpage, wir haben uns gerade überlegt.
Nochmal 5 Kilometer.
Wir haben uns verrechnet. Der Marathon in Griechenland war doch 5 Kilometer mehr.
Absolut nicht möglich gewesen. Die letzten 3 Kilometer haben mir die Beine schon halb gezittert.
Boah.
Genau.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Wahnsinn. Ja, aber cool, dass du es gemacht hast. Das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die man sein Leben nicht vergisst.
Ja, und vielleicht, um bei der Analogie noch zu bleiben, weshalb ich das so durchgehalten habe. Ne? Weil ich bin zu Hause privat für mich nie mehr als 10, 15 Kilometer gelaufen, ist, dass die gesamte Strecke waren Leute am Rand und haben applaudiert und gerufen und es waren Musiker. Immer so, yeah, das Anfeuern.
Yeah.
Aber dieses Mal in dieser Corona-Zeit ist es so, wir haben nicht die Kapazitäten, uns gegenseitig so anzufeuern, weil wir alle auf dem Weg sind.
Ja, guter Punkt. Und ich glaube, dass es für Führungskräfte auf der einen Seite wichtig ist, weiter zu motivieren und an die Kräfte der Mitarbeiter zu glauben. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es wichtiger denn je ist, auch selber zu kommunizieren, dass es auch für einen selbst nicht leicht ist. Also ehrlich zu sein, verletzlich zu sein. Mir tut das immer richtig gut und ich merke auch, dass es anderen gut tut, wenn ich mich mit ihnen unterhalte und erzähle, wie schwer es mir fällt, wenn ich jemanden erzähle, dass es mir auch körperlich ein paar Tage oder Wochen nicht gut ging. Wir haben ja auch im Podcast schon drüber gesprochen. Das erlaubt einfach anderen, ja, auch das zu fühlen, ohne bewertet zu werden. Ja? Und ich glaube sehr an dieses Prinzip von Verletzlichkeit als Führungskraft, gerade in dieser Zeit. Und ich glaube sehr an das Prinzip von Mitgefühl, Selbstmitgefühl und Mitgefühl den anderen gegenüber. Und manchmal muss man gar keine Lösung direkt anbieten. Manchmal ist es auch schon gut, einmal zuzuhören, ne, Raum dafür zu geben, Empathie zu haben, zu zeigen, hey, ich verstehe dich, mir geht's auch nicht gut. Und dann aber auch wieder zu sagen, ey, aber wir kriegen das hin. So, ich glaube daran, dass wir das hinkriegen.
Ja, ja. Ich glaube, eine gute Führungskraft ist gut darin, zu spüren, wann ist der richtige Zeitpunkt, mich verletzlich zu zeigen.
Ja.
Also nicht per se zu sagen, hey, mich verletzlich zu zeigen, hat keine Rolle. Oder zu sagen, es ist eine Qualität als Führungskraft, die ich immer zeigen möchte, sondern abschätzen zu können, wann ist der richtige Raum da, um diese Verletzlichkeit zu zeigen. Denn ich glaube auch, es ist möglich, dass das ausgenutzt wird. Ja? Oder dass man da in ein Fettnäpfchen tritt. Oder dass es einfach Räume gibt, wo eine Führungskraft sich nicht verletzlich zeigen sollte. Ja? Aber genau das einschätzen zu können, was viel mit dieser Selbstführung zu tun hat. Also den Raum spüren können, das Umfeld wahrnehmen und dann intuitiv so verbunden mit mir zu sein, jetzt ist ein richtiger Punkt, um mich auch so offen verletzlich zu zeigen. Also das nicht per se, sondern so kontextuell, situativ einschätzen zu können und dann authentisch in dem Moment zu leben.
Ja.
Was, ja.
Das ist schön formuliert. Das sind spannende und herausfordernde Zeiten für Führungskräfte. Und dazu kommt ja auch, dass es nicht mehr dieses ich bin im Büro und dann ist die Führungskraft im teuren Bossanzug hinten im letzten Büroraum im obersten Stock und sitzt auf dem Ledersessel, sondern es ist, wir treffen uns alle über Zoom, haben manchmal noch unsere Jogginghose an und die Kinder rennen im Hintergrund und wir treffen uns noch auf einer viel menschlicheren Ebene. Und ich glaube, dass die Corona-Situation dazu geführt hat, wahrscheinlich in vielen Unternehmen, aber zumindest in allen Unternehmen, mit denen wir arbeiten und die ich kenne, dass die Menschen sich nochmal mehr als Menschen begegnen, dass sie nochmal mehr auch in die Verletzlichkeit gehen und in die Unperfektion, also nicht den Anspruch haben, immer in jedem Moment perfekt zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass das was ist, wo wir auch nachher in der Post-Corona-Zeit noch von profitieren werden. Das ist gerade eine Transformation, die wir erleben und die auch viel Schönes hat.
Ja, ich habe gerade noch daran gedacht, wo wir bei Führungskräften waren, dass ja nicht nur bestehende Führungskräfte mit dieser neuen Situation umgehen, sondern viele wachsen ja jetzt auch in Führungsrollen rein oder steigen automatisch auf, kommen entweder neu in ein Unternehmen und nehmen gleich eine Führungsrolle ein oder steigen einfach auf. Ich denke an ein Unternehmen, mit dem wir arbeiten. Die erzählen, innerhalb des letzten Jahres haben die sich ungefähr verdoppelt und es sind viele intern aufgestiegen, die vorher einfach Mitarbeiter waren, die jetzt Minimum Teamlead sind. Und das in diesem Kontext zu tun, ist nochmal was ganz anderes als im alten Normal sozusagen in eine Führungsrolle zu gehen. Ja, weil die aufsteigen, haben meistens auch gar nicht, oder einige von denen haben, und die noch relativ juniorisch sind zum Beispiel, gar nicht die Ausbildung gekriegt, so viel Menschenkenntnis, Selbstkenntnis, um einen Raum halten zu können in diesen schweren Zeiten. Mhm. Also was heißt es, nicht nur Führungskraft zu sein in Corona-Zeit, sondern in die Rolle zu wachsen in Corona-Zeit, ist nochmal was anderes. Mhm. Und davon sind auch alle Unternehmen in irgendeiner Art betroffen.
Absolut, ja. Ja, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie es wohl ist, als Student oder Mitarbeiter jetzt in einem neuen Unternehmen oder in einer neuen Uni anzufangen. Und dann, wenn du beschreibst, dann auch noch in einer Führungsrolle oder in eine Führungsrolle zu wachsen. Und ich glaube, dass es auf der einen Seite viele neue Herausforderungen gibt, auf der anderen Seite kann es aber auch einen Vorteil haben, weil man sich gleich auf dieser Ebene begegnet. Ja, wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen, wir sitzen alle zu Hause, wir haben alle die gleichen Herausforderungen gerade. Und ich bin in der Rolle der Führungskraft und es gibt aber nicht diesen Unterschied, den man vorher so in der Nicht-Videoconferencing-Welt im Alltäglichen gelebt hat und mitbekommen hat. Ja, Und wo wir schon über Führung reden, Nico, nächste Woche unser Webinar Art and Leadership.
Oh yes.
Da geht es auch um Führung, und zwar um Führung in Verbindung oder um eine neue Perspektive auf Führung durch das Wahrnehmen von Kunst.
Ja, ja. Ich glaube, Leadership Development ist sehr interdisziplinär. Also sie gucken, wo kommen neue Frameworks her, neue Inspirationen. Ja. Und ich glaube, eine Disziplin ist Kunst, schon immer gewesen, ästhetisches Erleben. Ja. Ja, wie wir Kunst schaffen, das ist jetzt so Kreativität und so weiter. Aber auch Kunst erleben, Kunst wahrnehmen, ja, wie wir mit unseren Perspektiven spielen können, verschiedene sich widersprechende Perspektiven zum Beispiel halten können, Komplexität halten können und so weiter. Da können wir, glaube ich, spielerisch viel lernen und ästhetisch lernen, körperlich lernen, ganzheitlich lernen über Kunst, wie wir als Führungskräfte uns selbst verstehen, die Welt sehen, uns selbst sehen. Ja.
Ja, ich habe ja mal an einem deiner Seminare teilgenommen zu Art and Leadership. Und dieser, was ich am schönsten finde, ist einfach dieses Perspektivwechsel. Also man nimmt eine andere Perspektive ein und lernt darüber hinaus oder dadurch auch, was das für mich als Führungskraft oder für Führungsqualitäten allgemein bedeutet. Also zum Beispiel dieses Zoom-out und Zoom-in. Ja, da gibt es so eine schöne Übung, die wir auch dann machen werden nächste Woche. Gehe ich mal von aus. Und jetzt müssen wir sie machen.
Ja, machen wir.
Also wirklich so ein Bild einmal von Weitem wahrzunehmen und dann sich im Detail rauszusuchen und festzustellen, wie unterscheidet sich das eigentlich? Und das ist ja so eine der Qualitäten, die als Führungskraft so wichtig ist, das Big Picture zu sehen und den Raum zu halten und dann aber auch immer wieder ins Detail zu gehen und mit an bestimmten Themen zu arbeiten, an bestimmten Herausforderungen zu arbeiten, mit bestimmten Mitarbeitern zu arbeiten.
Ja, ja. Und dieses Zooming in, Zooming out, also Komplexität, ganzes Bild und Detail, Situation, ist, glaube ich, einmal fürs Außen, also Interaktion mit anderen, zählt aber auch für mich selbst, für meine eigene psychologische Entwicklung zum Beispiel. Also manchmal ist es wichtig, dass ich wirklich mir Dinge angucke, irgendwelche Muster von mir, ganz genau irgendwie durch eine Therapiesession oder eine Coaching-Session oder Gespräche mit Freunden oder andere Formen der Reflexion gucke, was ist da mein Muster, was sind vielleicht so die blinden Flecken da drin, gehe in meine Kindheit zurück. Also wirklich so reinzoome, ja. Und dann ist es aber, glaube ich, auch wichtig, immer wieder zwischendurch, gerade wenn wir uns so mental verhaspeln, diese Vogelperspektive einzunehmen und zu fragen, okay, was ist wirklich wichtig? Worum geht es gerade im Leben?
Ja.
Ja? Also auch in mir dieses Zooming in, Zooming out, genauso wie im Außen, Zooming in, Zooming out, kultivieren.
Das ist übrigens, um den Bogen zu spannen zu dem ersten Thema, über das wir gesprochen haben, auch einer der Gründe, weshalb mir diese Workations oder diese Geschäftsreisen auch manchmal so gut tun. Ich habe wirklich, als ich im Flugzeug saß und von oben auf Berlin geguckt habe, habe ich dieses Gefühl gehabt oder dieses Bild von, ich habe jetzt mal eine Woche Zeit, um rauszuzoomen. Ja, ich bin immer noch da und ich beschäftige mich immer noch mit dem Thema, aber nicht im Klein-Klein, ne? Jeden Tag nur von einer Mail zur nächsten, von einem Detail zum nächsten, sondern mehr das große Ganze sehen und gucken, geht das noch in eine richtige Richtung? Wie fühlt sich das an? Passt das Ziel noch? Sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Und das, um den Kreis da mal zu schließen.
Ja, ja, sehr schön. Ich glaube auch, dass, weil wir so viel vor Computerbildschirmen sitzen, weil du gerade sagtest, von Mail zu Mail, diese Rahmung, diese physische Rahmung oder visuelle Rahmung von dem Bildschirm, dieses Rechteck, das schränkt uns ja auch in unserem Denken enorm ein. Also wir realisieren häufig gar nicht, dass wir die ganze Zeit in diesem Framing sind, oder ich zumindest, mir ist überhaupt nicht bewusst, oder noch anders gesagt, mir fällt es wirklich häufig schwer, aus dem rechteckigen Framing rauszukommen. Was meine ich mit dem rechteckigen Framing? Von A nach B zu denken, E-Mails zu beantworten, Projekt zu Projekt orientiert zu denken. Also wirklich rauszugehen, zu fragen, welche Werte sind da, was treibt mich gerade an, was braucht wirklich mein Körper jetzt gerade, füge ich mir selbst gerade Leiden zu, was ist mein, was weiß ich, meine Contribution für die größere Gesellschaft gerade. Also die großen Fragen, würde ich, wenn ich morgen sterbe, das jetzt machen, was ich jetzt gerade tue? Ja, ich bin ja sozusagen gefangen in diesem Computer, in dem Schreiben von links nach rechts. Immer die gleiche Größe in meinen E-Mails, von der Schriftart. Von jedem, von dem ich eine E-Mail kriege, ist die Schriftart gleich. Mhm. Wenn ich einen handschriftlichen Brief kriege, wenn ich telefoniere, habe ich eine Stimme da. Wenn ich jemanden treffe, habe ich die Körpersprache. Das sind einfach so Sachen, so eine Gleichschaltung. Deshalb ist dieses Rauszoomen auch so wichtig zwischendurch. Ja.
Mir fällt gerade auch ein konkretes Beispiel ein. Ich habe eine Anfrage bekommen und habe, glaube ich, 8 Wochen dieser Anfrage immer vor mir hergeschoben, immer von To-Do-Liste zu To-Do-Liste. Und dann habe ich mir vorgenommen, in dieser Woche, in der ich ein bisschen Freiraum habe, mich um diese Anfrage zu kümmern. Habe ich mich hingesetzt mit meinem Kaffee auf der Veranda und habe überlegt, so, wie gehe ich das jetzt am besten an? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, macht das überhaupt Sinn? Also zählt das überhaupt auf unsere Ziele ein? Ist das überhaupt etwas, was das große Bild, was dazu beiträgt? Oder ist es was, was mich irgendwie nur beschäftigt hält oder ablenkt? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, was mir für den Ansprechpartner da auch sehr leid tat, aber ich habe die Entscheidung getroffen, nachdem ich es 8 Wochen immer vor mir hergeschoben habe, es nicht zu tun. Ja. Und das ist so dieses, wenn man den ganzen Tag in diesem Rad ist und eine E-Mail nach der anderen beantwortet, einen Termin nach dem anderen hat, dann ist das so die Normalität. Dann ist das so eine weitere Stufe auf dieser Treppe. Und wirklich mal zwischendurch rauszoomen, das muss ja keine Woche in Portugal sein, das kann ja auch ein Spaziergang im Wald oder ein Wochenende mit der Familie am See oder sowas sein. Aber einfach rauszoomen und von draußen nochmal drauf gucken und dann die Entscheidung zu treffen, macht das wirklich Sinn? Das ist was glaube ich, uns allen gut tut.
Dieses Spüren, ist das jetzt wirklich wichtig? Tut mir das wirklich gut? Ja. Ja, und nicht im Kopf die Antwort zu haben, ja, natürlich nehme ich das Angebot an oder ich nehme es nicht an.
Genau.
Wirklich auch auf diesen Körper zu spüren oder die Intuition, ja, die einfach geschärft wird oder der ich mehr Raum gebe, wenn ich in der Natur bin zum Beispiel oder an einem neuen Ort. Und dann auch dieses Nein zu spüren, das Nein zu einem Projekt. Wir haben uns ja auch schon häufiger über Nein sagen unterhalten. Ja, wie schwierig uns das teilweise auch fällt, weil wir sofort dann in so ein, yes, klar, nehmen wir das Projekt an, super Leute oder weil es Geld ist oder eine Challenge oder aus welchem Grund auch immer, sofort in so ein, oder wir einfach jemanden unterstützen wollen oder harmoniebedürftig sind, ne? Einfach, ja klar, mache ich das. Aber die Kraft, auch Nein zu sagen, wenn wir verbunden sind mit unserer Intuition, wichtig.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass unser Default Mode, also von dir und von mir, ist erstmal zu sagen, ja, ich kümmere mich drum.
Ja.
Ja. Und manchmal ist das, glaube ich, auch eine Stärke. Manchmal ist das was Leute auch zu schätzen wissen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eine der Dinge ist, die uns manchmal davon abhält, an den Sachen zu arbeiten, die wirklich wichtig sind.
Ja,
ist auch mal, so ein bisschen kleine Selbsttherapiestunde.
Ja, ja, so People-Pleaser-Tendenzen, die wir haben. Ja, wenn mich jemand anschreibt, hey, ich sitze gerade an einer Masterarbeit oder so, brauche einen Interviewpartner zum Thema Mindfulness. Da ist natürlich, sage ich sofort, ja, klar.
Ja.
Ja, ich versetze mich in die Situation rein, ich habe selbst geforscht, ja. Wie cool das dann ist, teile auch gerne. Aber mir dann manchmal zu erlauben, hey, ich antworte erst in 24 Stunden.
Ja.
Ja. Und versuche da einmal den Raum zu nehmen.
Ich muss gerade an die weisen Worte denken von einem gemeinsamen Freund von uns, Thomas Bleier, den habe ich auch mal für den Podcast interviewt. War ein sehr schönes Gespräch. Thomas hat mal gesagt, wenn er eine Anfrage bekommt oder wenn er die Möglichkeit hat, an einem Projekt mitzuarbeiten oder auch nur einen Podcast aufzunehmen, dann ist das immer Zeit, die er investiert. Und Zeit ist eine sehr begrenzte Ressource, aber nicht nur Zeit, sondern auch Energie, Motivation, Lust auf etwas. Das heißt, er sieht es immer wie so ein was vielleicht auch daran liegt, dass er ja auch Investor ist oder auch in einem Investmentteil arbeitet, der Firma, in der er ist, aber dass er es immer sieht wie ein Investment. Also möchte ich gerne diese Zeit, möchte ich gerne diese Energie in dieses Projekt investieren und wenn ja, warum? Ja, das finde ich eine ganz schöne Analogie. Also sich immer zu überlegen, bei jedem Projekt, möchte ich da rein investieren? Warum möchte ich da rein investieren?
Ja, ja. Und manchmal kommt ein rationales Warum. Ja, ich kann das ausrechnen und begründen. Und manchmal kommt ein intuitives Ja oder Nein. Und ich habe keine Ahnung, warum.
Genau, und dann gibt es ja einmal so dieses, mein Körper sagt, nee, das ist nicht das Richtige. Und es gibt auch das, was unser gemeinsamer Coach Robert auch immer sagt, hell yeah. Also sagt unser Körper mit jeder Pore, da habe ich Bock drauf, das will ich machen. Ja, das sind ja die Projekte, nach denen wir suchen. Also das ist natürlich illusorisch, aber Ziel sollte es eigentlich sein, dass man nur Dinge macht, wo man sagt, ja, das ist es. Hell yeah. Ja.
Und das Hell yeah muss gar nicht nur Freude sein. Das Hell yeah kann ja auch Challenges und Unangenehmes beinhalten. Aber es ist einfach absolut, so was Tieferes, ja. So eine Resonanz. Ja. Das ist die Intuition, die einfach sagt, I don't know why, but I want to go for it. Ich will mich mit der Person treffen. Ich weiß nicht genau warum, es fühlt sich nicht unbedingt gut an. Weil manchmal wissen wir intuitiv ja auch, wir lernen irgendwo, bekommen eine Einsicht bei zum Beispiel Menschen, vor denen wir Angst haben. Also es gibt sogar ein Hell yeah, einfach da ist eine Resonanz. Ja, es ist ja nicht nur Hell yeah fun, idealerweise schon, aber nicht immer.
Das heißt zusammengefasst, bei einer Entscheidung, zum Beispiel, ob man sich mit jemandem trifft, ob man einen Podcast macht, ob man ein Projekt annimmt, kann man seinen Kopf konsultieren und kann sagen, hey, macht das Sinn? Zahlt das auf die Ziele ein? Und man kann aber auch seinen Körper konsultieren und fragen, hey, geht das in Resonanz? Spüre ich da Lust drauf? Ist da was, was mich dahin zieht?
Ja. Und ich habe noch was. Ich glaube, wir leben in dieser enorm beschleunigten Zeit, wo jeder immer sofort erwartet, dass wir eine Antwort innerhalb von einer Stunde senden oder kommt auf den Kommunikationschannel an, noch schneller. Das heißt, häufig erlauben wir uns nicht, 24 Stunden zu warten, bevor wir antworten. Das ist dann schon unverschämt oder kann Leute beunruhigen, weil die auf eine Antwort warten. Hey, was? Du hast dich nicht gemeldet? Da hast du es den ganzen Tag. Mhm. Das ist so ein bisschen verloren gegangen und dadurch ist auch so ein bisschen externer Druck da, habe ich das Gefühl, schnell zu antworten. Also dieser Luxus, dieses Zeitnehmen hat sich verändert und verändert sich weiter, weil es noch schneller wird.
Das stimmt, ja. Es fällt einem schwer zu sagen, Ich habe immer das Gefühl von delivern wollen. Also ich will dann auch immer sofort all in gehen und sofort sagen, ja, da bin ich dabei. Ja, passt, super. Aber sich wirklich so diese Nacht zum drüber schlafen nehmen, ist manchmal gar nicht so verkehrt.
Ja, ja, und wir haben jetzt eine Stunde gesprochen und ich möchte gerne den Cliffhanger, die Story vom Flughafen hören. Are you ready?
Super, hat also funktioniert. Richtig gut. Also ich bin am neuen Flughafen in Berlin, am BER, angekommen und ich habe mich richtig gefreut, den neuen Flughafen kennenzulernen. Und der ist ja tatsächlich, also es ist nicht der faszinierendste Flughafen, den ich bisher gesehen habe auf meinen Reisen, aber es ist auf jeden Fall ein stabiler Flughafen. Genau, und bin dann zum Terminal und zum Security-Check und für mich ist das immer so eine Stresssituation, ja, weil du, wahrscheinlich für jeden, aber ich nehme das für mich immer besonders wahr, ich habe vorher genau darauf geachtet, was ich alles einpacke, was in welcher Tasche ist und so, und dann kommt man da zum Security-Check und muss die Sachen alle auspacken, irgendwie, weiß nicht, Gürtel ausziehen, Jacke ausziehen, Brille absetzen und so, und dann danach sich wieder anziehen und irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Mal, ich habe irgendwas vergessen, jedes Mal, so Klassiker, ja. Und dieses Mal war es so, ich habe auf meine Tasche gewartet, die wurde nämlich rausgezogen und dann irgendwann habe ich gesehen, dass sie an meiner Tasche rum untersucht haben und alle Sachen ausgepackt haben. Und dann bin ich dahin und habe gefragt, ob alles okay ist.
Und dann, Sprengstoff.
Und dann, ja, warte mal, dann wollten die wissen, was ist das hier? Und zeigten auf ein elektrisches Gerät. Und das war tatsächlich das Mikrofon, was gerade vor mir steht. Ja. Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, ein Mikrofon. Aha. Da haben sie rausgeholt, sich von allen Seiten angeguckt. Und dann kam eine zweite Security-Kraft mit so einem Abstrich und hat einen Abstrich daran gemacht.
Aha.
Und dann habe ich gesagt, okay, ist halt einfach Standardvorgehen. Und ich warte und warte. Sie hat mittlerweile meine Tasche wieder eingeräumt. Und auf einmal fängt sie an, die Tasche wieder auszuräumen. Und dann gucke ich so um mich rum und es stehen auf einmal 4 Securities um mich. 2 hinter mir, 2 vor mir. Und dann spricht die eine Security mit, mit den Leuten da am Check-in und kommt dann zu mir und dann wirklich so richtig so präsent, dominant, laute Stimme, großer Typ auch, und sagt zu mir: Wo fliegen Sie hin? Ja, Portugal. Was machen Sie da? Beruflich. Okay, wofür brauchen Sie ein Mikrofon? Und ich gucke ihn an, überlege mal und sage so: Ich bin Podcaster. Was sich für den Moment total komisch für mich angehört hat, weil ich bin ja kein Podcaster. Ich bin ja irgendjemand, der ab und zu einen Podcast macht. Aber er wollte von mir wissen, warum ich ein Mikrofon dabei habe. Ja, dann hat er mir erzählt, dass tatsächlich Sprengstoffreste dran gefunden wurden. Und dass er mich jetzt mit rausnehmen muss und einen Background-Check machen muss. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe einfach nur ein Mikrofon dabei. Und dann sagt er, haben Sie vielleicht irgendwelche Schmerzmittel oder irgendwelche Medikamente genommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Ibuprofen in der anderen Tasche. Und sagt er, ah, okay, das könnte es sein. Ja, komm, passt schon. Und dann durfte ich gehen. Ich habe aber gemerkt, so wie die Situation mich so, ich bin immer so ein bisschen still neben mir, so in Flughäfen, ne, wie ich so ein bisschen auf, mein Herz schneller gerast war, meine Hände waren feucht und so. Und dann habe ich meine Tasche gepackt, Rucksack aufgesetzt und bin los. Durch den riesengroßen, Douglas-artigen Laden, da wo es das ganze Parfüm gibt und so, zu meinem Gate. Und auf einmal fällt mir auf, fuck, ich habe meinen Trolley vergessen am Security-Check-In. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn ein Koffer alleine irgendwo am Flughafen steht. Und dann bin ich zurück, immer noch so voll aufgelöst, und bin gelaufen, ja, weil ich habe in dem Moment so an meinen Rucksack gedacht und die Situation war so verwirrend, dass ich überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ich auch noch einen Trolley dabei hatte. Und dann laufe ich zurück wieder durch diesen Douglas-artigen Parfümladen mit all den Sachen. Und das Ding ist, der hat 4 Ausgänge. Ja, also 4 Ausgänge zu den Security-Checks. Und dann bin ich zu dem ersten gelaufen, hab die gefragt, steht hier ein Rucksack? Steht hier ein Koffer? Und die sagt, nö, hier ist kein Koffer. Und dann habe ich gecheckt, ich bin vielleicht am Falschen. Bin nochmal komplett rübergerannt zum nächsten. Und insgesamt musste ich an 4 Security-Check-Ins laufen, bis ich am richtigen war. Also ich hatte jedes Mal eine 25-prozentige Chance. Und ich habe echt alle... Ja, auf jeden Fall waren meine Beine so total...
Alle Joker genutzt.
Meine Beine waren total gummiartig. Und dann komme ich da an und stehen da 5, 6 Leute um diesen Koffer herum, funken. Und ich rufe von weitem so, ey, das ist meiner, tut mir leid. Und ey, solche bösen Blicke kannst du dir gar nicht vorstellen, aber die haben mich gehen lassen.
Oh.
Und dann bin ich so Richtung Flugzeug und hab gedacht, okay, fuck off, ey. Und hab mich erstmal runtergeatmet. Ja, also, Fazit ist, ich packe jetzt nicht immer nur mein Smartphone und mein Laptop raus, sondern auch mein Mikrofon, wenn ich es mitnehme. Und versuche, wenn ich Schmerztabletten einpacke, sie nicht in die gleiche Tasche zu tun oder nicht am besten vorher auszupacken. Das ist das Takeaway von dieser kleinen Geschichte.
Stoff für Sprengstoff. Ja. Ja, lustigerweise, genau, bin ich ja auch vorgestern da gewesen, haben sie auch meinen Koffer rausgezogen und meinten Sprengstoff.
Nicht ernsthaft.
Der rote Rahmen hätte aufgeleuchtet, was auch immer das bedeutet. Und meinte ich, ja, schauen Sie doch. Und dann hat er auch einen Abstrich gemacht. Also sind die in Berlin da mit ihren neuen Geräten scheinbar sehr sensibel für.
Warst du auch am BER? Ja. Findest du auch stabil? Oder?
Finde ich mega stabil. Ich war schon häufiger da für PCR-Tests.
Ja.
Also ist halt einer von diesen Nicht-Orten.
Ja.
No Places, dieses Marc-Auger-Konzept von Austauschbarkeit von Orten. Mhm. Aber ja, ich will jetzt nicht den Flughafen ersetzen mit dir, sondern erstmal emotional mitfühlen, Daniel, wie aufgeregt du warst und was das für eine Reise war, ey, Mama Mia.
Weißt du, das Krasse ist für mich, ich habe so einen wiederkehrenden Albtraum, der alle paar Monate mal kommt. Und das ist der Albtraum, dass ich am Flughafen bin und zum Flugzeug renne und meine Beine irgendwann nicht mehr richtig mitmachen oder es ganz anstrengend ist und ich den Flug verpasse. Und dieser Traum ist so absurd, weil ich habe in meinem Leben noch nie einen Flug verpasst. Und ich fände es auch gar nicht so schlimm, einen Flug zu verpassen. Dann nimm mal halt den nächsten oder kann halt eine Reise nicht antreten, aber es ist ja nicht existenziell bedrohlich, ne? Aber ja, diesen Traum habe ich immer gehabt und in dem Moment habe ich mich so darin gefühlt, weil ich bin gelaufen, diese Gänge entlang, ja, und ich renne zum ersten falsch, ich renne zum zweiten falsch, ich renne zum dritten falsch und ich kam mir vor wie in so einem fucking Albtraum und die ganze Zeit gedacht, ey, das kann doch nicht sein. Ja, aber vielleicht hat es ja auch was Therapeutisches, das mal so durchlebt zu haben.
Ja, es gibt ja verschiedene Theorien, warum wir träumen. Und eine ist, dass wir uns mental vorbereiten auf Situationen, die eintreffen könnten. Mhm. Und deshalb haben wir vor allem Albträume. Weil wir dann in der Situation nicht in Schock gehen, sondern A, wir kennen die Situation und wir können reagieren.
Ah, okay.
Ja. Und insofern hat dir der vielleicht geholfen, durchzuhalten? Der Traum. Du hattest dich jahrelang auf diese Situation jetzt vorbereitet und bist nicht zusammengebrochen mit deinen Beinen, sondern wusstest, ich kenne das, aber ich mache weiter.
Das ist eine spannende Perspektive. Ich habe Träume immer so wahrgenommen, dass, also haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass es gar nicht um die Situation an sich geht, also um Flughafen und Flugzeug, sondern dass das Repräsentanz ist für eine Emotion. Also dass der Körper vielleicht versucht, Bilder zu dieser Emotion zu suchen, die dazu passen. Ja, und das ist zum Beispiel in so einer Situation, wenn ich Angst habe, den Flug zu verpassen, gar nicht um Fliegen geht, sondern darum, dass ich Angst habe, nicht mehr hinterherzukommen oder ein Ziel nicht zu erreichen. Oder ne, das ist auch ein Traum, der eher in stressigen Lebensphasen kommt. Aber ich finde deine Variante auch sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Dann kann ich irgendwann dankbar sein für die Vorbereitung. Super, ich hoffe, dass sich die Geschichte zum Cliffhanger geeignet hat und freue mich, dass wir die Zeit hatten, eine Stunde wieder zu quatschen. Und,
ja, und es ist auch tatsächlich in der Zwischenzeit hier fast jede Wolke verschwunden und noch mal richtig Sonne oben dazugekommen. Also es ist jetzt hier 5:30 abends und ich werde gleich nochmal eine kleine Runde rausgehen, einmal durchatmen. Es
tut mir leid, Nico, dass ich der Überbringer der bösen, der schlechten Nachricht sein muss, aber wir haben gleich um 6 nochmal eine Stunde einen Call.
Ja, ich habe gesagt, ich gehe nochmal kurz raus.
Okay, dann lass uns jetzt Cut machen, dann kannst du nochmal kurz an die frische Luft gehen und ich freue mich, dass wir uns gleich wieder sehen. Und danke an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns über eure Nachrichten, über eure Empfehlungen, über eure Gedanken und sprechen hoffentlich nächsten Monat wieder.
Wunderbar. Ahoi.
Bis dahin.
Ciao.